Hallo von meiner Seite, Markus Klein. Ich habe jetzt die holde Aufgabe, Sie davon vorzubewahren, dass Sie nicht einschlafen nach Mittagessen. Oder so, man könnte jetzt sagen, ich kümmere mich darum, dass das mit dem Suppenkoma nicht funktioniert. Bin Microsoft MVP Cloud and Data Center Management, einer der aus dem Umfeld MVP, die das auch schon waren, als der MVP noch System Center Cloud and Data Center Management hieß, also über den System Center Part eigentlich zum MVP geworden, und werde Ihnen gleich in den nächsten Minuten erzählen, wie ich Azure Pack Scale Out betreiben kann. Wer kennt Azure Pack? Wer hat es davon live im Einsatz? Wer ist mit großen Umgebungen im Einsatz? Okay. Ja. Große Umgebungen ist größer das, was Microsoft als Standard so liefert. Das heißt also im Endeffekt, ich habe mehr wie 20 Clouds. Dann sagt Microsoft nämlich, sind wir eigentlich schon im untested Umfeld. Wer ist Service Provider? Okay. Gut. Ja, ich habe nebenher noch eine Community, Building Clouds Community, wo ich mich genau mit so Themen Data Center Management beschäftige, wo ich auch Veranstaltungen erstelle. Okay, dann würde ich sagen, starten wir durch. Wenn die Technik funktioniert. Ja, sie funktioniert. Was möchte ich erzählen? Einmal ein bisschen erstmal dazu, was ist eigentlich Azure Pack und wie ist designed? Was mache ich damit? Was kann ich damit tun? Ein bisschen auch Vergleichbarkeit aufstellen, weil viele immer sagen, naja, Azure Pack ist doch 1:1 das, was Microsoft in Azure hat, on-prem. Ist es nicht. Deswegen werden wir da auch kurz mal drüber reden. Wir werden uns dann Gedanken machen, wie ich Azure Pack optimal skalieren kann, was ich aufbauen sollte, was ich vielleicht auch nicht tun sollte. Stolperfallen in der Praxis, wo man dann auch mal feststellt, jetzt bin ich über irgendein Limit gerauscht. Jetzt reagiert das Azure Pack nicht mehr so, wie ich es denn wirklich erwartet hätte. Dann werden wir uns angucken, welche Möglichkeiten hat man zu tunen. Wie komme ich da also mehr an Performance, mehr an Ressourcen ins Azure Pack hinein? Ja, und dann möchte ich mit einem kleinen Look into the Future Roadmap schließen. Ich fange mit einem der letzten Worte auf meiner Folie an. Azure Pack ist noch lange nicht tot. Und genau das möchte ich eigentlich hier in dem Slide heute präsentieren. Okay. Ja, dann gehen wir mal über die Agenda drüber weg. Also irgendwie. Ja, es war einmal ein Service Provider. Fangen wir wieder mit einem kleinen Märchen an. Nein, im Endeffekt, viele Kunden haben ja den Ansatz im Microsoft-Umfeld, dass man versucht hat, in der Vergangenheit mit System Center-Produkten Cloud- und Data-Center-Lösungen für einen Service-Provider abzubilden. Der ein oder andere, der sich ja schon länger mit beschäftigt hat, da gab es dann so Geschichten wie einen Orchestrator mit einem Service-Manager-Portal hinten dran, Service-Provider-Foundation. Da gab es diverse Ansätze, wie Microsoft versucht hat, Service-Provider mit Microsoft-Technologie glücklich zu machen. Und dann ist irgendwann Microsoft auf die Idee gekommen, also ich glaube, ich muss da mal umsteigen gleich, weil jetzt funktioniert es nämlich in die falsche Richtung. Also irgendwie scheint mein Pointer nicht so zu wollen, wie ich will. Ich mache es dann mal manuell von der Ebene hier hinten lieber. So, jetzt sind wir nämlich schon einen Schritt weiter. Irgendwann ist Microsoft dann anno 2008 auf die Idee gekommen und hat gesagt halt, wir haben einen Azure Pack. Nein, wir haben Azure und hat Azure gelauncht. Tolles Thema, 2008. Naja, vielleicht war es in den USA schon so weit, dass der eine oder andere sich Gedanken gemacht hat, dann nach Azure zu transportieren. Aber wenn ich so an 2008 zurückdenke, denken Sie mal so 8 Jahre zurück, da sind wir noch lange nicht in der Public Cloud angekommen. Gut, dass es ein paar pfiffige Programmierer gab in Redmond, die gesagt haben, Mensch, wir brauchen einen Azure, was ich on-premise installieren kann. Und das war eigentlich der Knackpunkt, wo damals Azure entstanden ist. Genau genommen wussten die Programmierer aber eigentlich gar nicht, was wir uns als Consultant geschafft haben, nämlich einen Haufen voll Arbeit. Weil Azure Pack implementieren macht man nicht mal eben. Azure Pack Dokumentationen sind glücklicherweise durch ganz viele Blog-Einträge vorhanden und man kämpft sich, gerade wenn man früh gestartet hat, durch viele, viele Themen durch. Sodass also in 2012, 2013 das Windows Azure Pack auf den Markt kam, damals noch unter einem Namen, der wahrscheinlich der längste Produktname war, den Microsoft jemals hatte. Weiß den niemand? Windows Azure Services for Windows Server. Weil damals hat Microsoft den Ansatz gefahren, es musste immer dran hinten stehen, vor Windows Server. Also hat irgendjemand sich gedacht, okay, wir haben Windows Azure Services. Und Marketing hat gesagt, wir klatschen da noch hinten dran vor Windows Server. Das war der eigentliche, echte Produktname, wo Azure Pact damals auf den Markt kam. Und vom Codename her kennt der ein oder andere es vielleicht noch, das war eigentlich Catal. Ja, so ging es eigentlich los mit dem Azure Pact. Ja, soweit so gut. Wie ist Azure Pact aufgebaut? Ich habe also im Prinzip habe ich etwas Ähnliches wie in Azure. Ich habe ein Kundenportal. Ich habe im Azure mein Kundenportal, ich habe die Ressourcen oder Resource Provider für Compute, Storage und Network und ich habe irgendwo den IT-Admin, der sich kümmern muss. Ich habe also mehr oder weniger ein zweistufiges Modell. Schaut man sich das im Vergleich mal in Azure Pack an, ist es eigentlich ähnlich aufgebaut. Ich habe wiederum den Ansatz, ein Kundenportal. Ich habe meine Resource Provider da unten drunter, meine Ressourcen, die ich abbilden kann, angefangen bei Web Services, über Compute, über Storage, bis hin zum Service Bus. Und ich habe als Fabric Management unten drunter nicht das, was in Azure steht, nämlich was proprietäres eigenes, was nicht System Center ist, sondern ich habe hier einen Windows Server und ein System Center unten drunter. Oder im Umkehrschluss, VMN und SPF sind die magischen Tools, mit denen ich mich beschäftigen muss. Und damit bilde ich entsprechend die Ressourcen ab. Heißt, im Endeffekt haben wir in unserem Rechenzentrum ein Kundenportal und wir haben ein Adminportal. Das heißt, wir haben eine zweistufige Schicht. Brauche ich was dazwischen? Habe ich noch irgendwie ein Channel-Modell? Arbeite ich als Provider für andere Provider? Habe ich eigentlich ein Problem, das abzubilden? Das kann Azure Pact nicht. Es gibt diese zwei Layer. Ja, und es gibt die Portale, die irgendwie so nach dem Microsoft Azure Portal Redhawk sich orientiert haben, die man so kannte, bis irgendwann Ibiza kam. Das neue Azure Portal, was mit dem, was man jetzt hat, nicht viel zu tun hat. Das heißt also, ich habe in meinem Rechenzentrum mein Azure Pact. Das ist nämlich im Prinzip das Admin-Portal mit den Ressourcen, mit den Clouds, mit der Automatisierungsmöglichkeit. Stichwort SMA, Service Management Automation. Oder im Endeffekt technisch gesehen mein PowerShell-Workflow, der dahinter steckt. Dann habe ich ein Billing-Modul da drin. Genau genommen muss ich Stand heute sagen, hatten wir da drin, weil Microsoft hat es abgekündigt, das Billing-Modul da drin, das Service Reporting. Dann gibt es halt die Tenant-Management und die Hosting, das Tenant-Management und die Hosting-Pläne, was ich im Admin-Portal steuere. Im Kundenportal habe ich die Ressourcen, die ich dann entsprechend abgreifen kann. Das bildet mir Azure Pack. Und wenn man sich das jetzt mal anguckt, haben wir dann als Services für den Endkunden angefangen, Website as a Service, dass ich also Webseiten für meine Kunden zur Verfügung stellen kann. Infrastructure as a Service, wo meine Erfahrung so in Projekten ist, wo viele das Azure Pack auch wirklich sehen, dass ich nämlich virtuelle Maschinen bereitstellen kann, virtuelle Maschinen darüber steuern kann. Ich habe einen Service Bus als ja, sichere, verlässliche Benachrichtigungsmöglichkeit. Ich habe die Möglichkeit, virtuelle Netze abzubilden, Stichwort NVGRE. Diejenigen, die sich damit beschäftigt haben, das, was mit 2012 Server ja das Tool der Netzwerkvirtualisierung war, mit allem, was das bedeutet hat. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, Database as a Service auf Basis Microsoft SQL und MySQL Services abzubilden. Schauen wir mal ein bisschen in das Thema Architektur und Design hinein. Jetzt habe ich gedacht, das klappt mit der Maus, wenn schon der Pointer nicht funktioniert. Ja, damit funktioniert es. Vergleichen wir einfach mal, wie sieht es in Azure aus und wie sieht es auf Azure Pack-Seite aus. Im Endeffekt von oben nach unten gesehen ähnlich. Ich habe oben meine Portale, ich habe die Service Management API, ich habe die entsprechenden Resources. Auch für Azure Pack gibt es die Möglichkeit, andere Resource Provider anzubinden, Stichwort andere Billing-Module, Stichwort Anbindung VMware, whatever. Und ich habe unten drunter eigentlich im Azure dann meine Azure Fabric Management Technologie und auf der Azure Pack Seite halt System Center 2012 R2 mit Windows 2012 R2. Architekturtechnisch, ich habe mir gedacht, Architektur passt so ein bisschen auch die Hamburger Elbphilharmonie dazu. Haben wir unterschiedlichste Ansätze, die das Azure Pack möglich macht. Wir haben erstmal die Express-Architektur. Was ist die Express-Architektur? Ich baue halt auf einer mehr oder weniger Single-Server-Instanz meine Ressourcen auf. Microsoft sagt, okay, eine CPU, 8 GB RAM. Naja, wir kennen alle Microsoft, ne? Also mindestens mal 2 nehmen, damit man ungefähr so an realistische Werte kommt. Und dann kann ich mit den einzelnen Services, die man Azure Pack zur Verfügung stellt, die APIs, Azure Admin Tenant API, Tenant Public API, die Portale für Administratoren, für Tenants, die Authentifizierungsfunktion. Azure Pack hat ja eine Authentifizierung auf Basis von Tokens und eine SQL Management Database, wo dann alles drin gespeichert ist. Im Endeffekt habe ich dann die Möglichkeit, das entsprechend abzubilden. Weitere Resource Provider, die ich dann hinzuinstallieren kann. Das ist etwas, wo Microsoft zu Recht sagt, das machst du, Kunde, bitte nur in einem POC, wenn du testen willst, was wirklich tatsächlich möglich ist. Weil ansonsten sind wir hier grundsätzlich im Unsupported-Bereich. Schauen wir uns die nächste Ausbaustufe an. Azure Pack in der Distributed Application Architektur. Jetzt reden wir also nicht mehr von einer Maschine, jetzt reden wir zumindest schon mal von 3. Ich habe einmal alles, was Public-Facing ist, was Internetressourcen sind, was also aus dem Internet auch quasi nachher abgreifbar ist, nämlich mein Portal für den Tenant, meine Authentifizierung für Tenants und die Tenant Public API. Tenant Public API ist nichts anderes. Ich will PowerShell gegen meine Ressourcen im Azure Pack abschießen oder absetzen, dass ich die dann entsprechend darüber zur Verfügung stelle. Dann haben wir einen zweiten Server, auf dem laufen die Privileged Services. Meine API, Tenant und Admin. Ich habe hier die Portale für den Administrator laufen oder das Portal für den Administrator und ich habe hier auch meine Datenbank liegen, wo denn eigentlich alles abgespeichert ist. Optionale Resource Provider wäre dann ein weiterer Ansatz. Das heißt, das ist das erste kleine Szenario, wo ich Azure Pack tatsächlich in Betrieb nutzen kann und auch supported bin, im supported Umfeld. Wenn man das Ganze ein bisschen optimaler gestaltet, kommen wir in die minimale Deployment-Architektur. Die minimale Deployment-Architektur spricht davon, dass wir das Ganze auf 4 Servern ausbreiten mindestens und diese 4 Server möglichst auch redundant aufstellen. Dann steht man das erste Mal vor der Problematik, wie baue ich denn das Ganze auf, mit welchen Load Balancern arbeite ich an der Stelle, ja, welche können denn mit dem Azure Pack kommunizieren oder können mit dem Azure Pack überhaupt zusammenarbeiten. Da die Erfahrung, die müssen sticky konfigurierbar sein, das heißt also, der darf nicht dauernd zwischen den Maschinen hin und her springen, das klappt einfach nicht beim Azure Pack. Und die große Frage, die man sich beim SQL dann stellt, nehme ich einen SQL Cluster, den ich unten drunter stelle, oder mache ich das mit dem Always On? Da gab es dann in der Historie diverse Aussagen, geht nicht mit Always On, mach's lieber auf dem Cluster. Mittlerweile sind die Aussagen sauber und die ganzen, ganzen Designs sind eigentlich so aufgebaut, dass ich auf dem Always On das Ganze abbilden kann. Das heißt also, da habe ich einen Always On Cluster unten drunter, oben drin baue ich entsprechende Ressourcen auf, lege einen Load Balancer davor und kann dann darüber skalieren. Ich würde auch in jedem Design empfehlen, dass man darüber nachdenkt, dann zu sagen, okay, ich lege sowieso einen Load Balancer oben an, selbst wenn ich nur eine Instanz jeweils unten drunter habe, weil dann kann ich wenigstens schon mal das Ganze so aufsetzen, dass ich sage, okay, ich kann skalieren, ich muss nicht mehr groß Konfigurationsänderungen machen, weil jetzt auf meinen Namen geändert werden. Gucken wir uns das Ganze noch ein bisschen detaillierter an. Jetzt wird es immer schwieriger für die Leute, die hinten sitzen, denke ich mal, weil ich kann natürlich die einzelnen Rollen auf einzelne Server verteilen. Angefangen bei den APIs, über die Privileged Services bis hin zur Identity und zum Datenbankdesign. Die Thematik Identity ist dann ein großes Thema, mit dem man sich Gedanken machen muss. Wie authentifiziere ich mich denn? Will ich hier vielleicht eine Active Directory Federation Services, also eine ADFS-Anbindung haben? Wie authentifiziere ich mich quasi als Kunde gegenüber der Infrastruktur? Ja, in dem Zusammenhang, was ist dann die richtige Architektur, die ich wählen sollte? Im Endeffekt, oft ist es so, dass ich von Kunden höre, also eigentlich egal, was ich mich da, wie ich mich dafür entscheide, im Endeffekt weiß ich hinterher, dass ich wieder irgendwas falsch gemacht habe. Selbst wenn ich das tue, ich verbaue mit dem Azure Pack nichts. Ich kann unten drunter eigentlich immer die Infrastrukturen wieder korrigieren. Und normalerweise ist es auch in 95% der Fälle so, dass ich da nicht mal eine Downtime habe. Das mache ich quasi im laufenden Betrieb. Ein paar Sachen gibt es, die gehen halt nur mit Downtime. Ja, und da muss ich mir Gedanken machen, welche Features nutze ich eigentlich? Weil wenn ich denn hier keine ADFS-Anbindung brauche beispielsweise, insbesondere spielt da auch das Thema der Authentifizierung hinein, dann ist halt die große Frage, brauche ich dann halt diesen Service? Na, dann lasse ich den natürlich weg. Oder wenn ich sage, okay, ich habe dann eine Infrastruktur, wo ich einfach von außen kein PowerShell gegenlaufen lassen will, können will als Kunde, dann habe ich halt zwar eine Tenant Public API, aber ich veröffentliche sie nicht da draußen. Dann eine andere Thematik, was kommt noch dazu? Wenn ich jetzt also im Endeffekt Resource Provider dazu konfiguriere, wenn ich mir Gedanken machen muss, wie ich eine VMware anbinde, wenn ich mir Gedanken machen muss und sage, naja, die Portale sind ja schön und gut, aber die müssen bei mir ganz anders aussehen. Und ich komme auf die Idee und baue ein Custom Portal, was ja geht. Ja. Muss ich zwar auch wieder über das Thema stolpern, eventuell, dass ich die APIs sauber verstanden haben muss, dass das sehr wenig dokumentiert ist. Und ich kann mich an ein größeres Projekt erinnern, wo ich halt relativ stark involviert war und wo wir schon ganz, ganz früh gestartet haben, wo dann teilweise Ressourcen von Microsoft aus Asien eingeflogen worden sind für irgendwelche Workshops, um dann die Programmierer dahin zu bekommen, dass die dann sauber mit den APIs kommunizieren können. Möglich ist das. Man kann den Resource Provider oder man kann die APIs so nutzen, dass ich entsprechend jeden Resource Provider abbilden kann mit einem eigenen Custom Portal. Bedeutet natürlich auch, dass ich mir Gedanken machen muss, brauche ich die Ressourcen, brauche ich die Server mit dem Tenant Portal, mit dem Admin Portal? Oder kann das alles mein Portal? Da spielt oft hinein, gerade in Designs, die mir so über den Weg gelaufen sind, dass man sich dann Gedanken machen muss, wenn ich jetzt ein Custom Portal oben drauf habe, und ich würde das Tenant-Portal beispielsweise und das Admin-Portal rausnehmen, bin ich zwar technisch im grünen Bereich, nur wie gehe ich dann damit um, wenn wir einen Support-Call haben? Weil dann laufe ich ja Risiko, dass der Microsoft vielleicht sagt, naja, dein Tenant-Portal ist schuld, dein Custom-Portal ist schuld. Heißt, man steht wieder vor der Problematik, wie mache ich das? Wo ich dann immer empfehlen kann an der Stelle, dann lassen Sie uns doch ein Tenant-Portal da reinlegen, lasst uns unser Standard-Admin-Portal doch reinlegen, auch wenn wir es nicht benutzen, aber ich habe dann die Möglichkeit, einen Proof zu machen und zu sagen, okay, das, was da gerade in meinem Custom-Portal nicht funktioniert, mache ich jetzt mal 1:1 in den Microsoft-originären Portalen. Und wenn es dann da funktioniert, weiß ich, das ist mein Custom-Portal. Und wenn es nicht da funktioniert, dann weiß ich, okay, jetzt kann ich einen Call aufmachen, weil jetzt haben wir tatsächlich ein Problem, auf das wir stolpern. Hat an einer oder anderen Stelle in Projekten auch schon mal geholfen, wenn man halt einfach das hat. Also ich mache seit Azure Pack, wo habe ich mit gestartet? Das war 2012. Da gab es einige Supportfälle, mit denen man sich tatsächlich dann durch den Support kämpfen konnte und wo der Support immer sagte, das muss aber über die Standardportale funktionieren. Deswegen empfehle ich immer, 2 VMs müssen auf jeden Fall noch mit da sein oder vielleicht mir ist auch eine, wo ich dann die Portale drauf installiere, damit ich sie nutzen kann. Ja, Grundlagen von VM Cloud. Schauen wir uns mal an, wenn ich das Thema VM Cloud, also virtuelle Maschinen abbilde, was für Thematiken fallen damit hinein? Ich muss mir Gedanken machen darum, wie sieht mein Design für VMM und für SPF aus? Ja, ein VMM kann ich clustern. Damit habe ich eine Hochverfügbarkeit, damit kann ich skalieren. Dann stehe ich auch vor der Problematik, dass ich ja auch in dem Umfeld meinen Stamp definieren muss, meinen Management Stamp. Mir Gedanken machen muss, wie viele gehen denn da in Azure Pack? Da gibt es Beschränkungen, über die ich Gedanken machen muss. Dann habe ich das Thema Service Provider Foundation, SPF, der extrem wichtig ist, weil der übersetzt mir im Endeffekt das, was das Portal von außen triggert, also was das Azure Pack eigentlich liefert, übersetzt er mir in VMM-Informationen und triggert den VMM. So nach dem Motto, ich provisioniere aus der Webseite, ich will als Kunde eine neue Maschine haben, provisioniere die daraus und sage dann im Endeffekt, jetzt hätte ich gerne. In dem Moment ist der SPF extrem wichtig, weil er spielt die Übersetzung dazwischen und sagt dem VMM Bescheid, nimm bitte dieses Template und provisioniere das für den Kunden in die entsprechende Cloud hinein. Das heißt, ich muss mir Gedanken machen, wie bilde ich Multitenancy in meinem Azure Pack ab. Da gibt es ein paar Beschränkungen, die man da tatsächlich berücksichtigen muss, die ganz, ganz wichtig sind. Schauen wir uns die mal an. Hostingpläne, woran kann ich die binden? Hostingplan kann ich binden an VMM und an eine Cloud. Eine Cloud kann ich ein oder mehreren Hostgruppen entsprechend zuordnen. Dann habe ich die Thematik, dass ich Hostingpläne aus demselben oder unterschiedlichen VMMs bedienen lassen kann und zusätzlich VMMs. Die VMMs können auch wiederum derselbe sein oder unterschiedlichste. Da habe ich also entsprechende M2M-Möglichkeiten, das aufzubauen. Und all das spielt daher damit hinein, wenn ich mir Gedanken machen muss, wie sieht eigentlich meine Architektur aus? Weil viele machen sich dann Gedanken, ich habe Pläne, ich habe Benutzerrollen, ich habe entsprechende Clouds, ich habe User, Services, die zur Verfügung stehen. Und was wird denn das jetzt bei mir? Ist mein Kunde eine Cloud, eine Subscription, eine entsprechende Ressource? Oder sage ich, meine Cloud entspricht nicht einem Kunden. hängt auch ganz davon ab, wie mein Netzwerkdesign später aussieht. So Thematiken fallen da hinein. Und da muss man sich halt Gedanken machen, wie man das sauber aufbaut. Und das Thema Management Step spielt da halt mit hinein. Management Step ist nichts anderes im Endeffekt ja als ein VMM und ein Scrum, der dann entsprechend angebunden wird und verwaltet eine entsprechende Ressourceneinheit, eine Scale Unit, nämlich Networking, Storage und Compute, was ich über den VMM dann steuere. Baue ich so etwas auf, muss ich wissen, mein Active Directory, ach Quatsch, mein Active Directory nicht, mein Azure Pack kann maximal 5 Stems verwalten. Ja, das heißt, wenn ich jetzt mein komplettes Rechenzentrum auf Azure Pack designe, wird es im Endeffekt extrem wichtig, wie viele Clouds habe ich hinterher, wie viele Subscription baue ich etc., weil all das spielt damit hinein, dass ich auch mal einen weiteren Stamp brauche, weil ich an die Ressourcengrenzen herankomme. Ja, wenn ich mir dann vorstelle, ein Rechenzentrum mit richtig großen Infrastrukturen dahinter, mit Hunderten von Racks, dann bin ich verdammt schnell vielleicht da, dass ich auch mal feststelle, jetzt brauche ich einen zweiten Stamp, jetzt brauche ich einen dritten Stamp. Ja, und wenn ich da an Projekte denke, die in der Vergangenheit gelaufen sind, da hat man auch sich gedacht, naja, also mit den 5 Stamps, da kann ich mein ganzes Rechenzentrum, meine Hunderte von Tausend von virtuellen Maschinen verwalten. Naja, und heute ist der Kunde schon so weit, dass er heute beim dritten Stamp ist und er hat gerade mal 25% seines Rechenzentrums ausgelastet. Ja, also der weiß eigentlich jetzt schon, ich brauche ein zweites Azure Pack, wenn ich bei Azure Pack bleibe. Das heißt aber auch, dass ich Kunden dann ja in diese Infrastruktur kapsle. Ja, und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ein Standardportal, dann habe ich den Kunden 1, der liegt auf dem Portal, Portal 1, und der andere liegt auf Portal 2. Ein Move zwischen beiden Umgebungen, keine Chance. Im Best Case ist es dann so, dass ich da oben irgendein Custom Portal oben drauf laufen habe, was das abstrahiert. Weil habe ich das nicht, habe ich schlechte Karten. Heißt, 5 Management Stamps spielen hinein. Dann im Multidomain-Modell habe ich also mehr wie eine Domäne, muss ich mir Gedanken machen oder muss ich berücksichtigen, dass VMM der SPF-Domain vertrauen muss. Das heißt also, habe ich meine VMM und mein SPF in unterschiedlichen Domänen, müssen Vertrauensstellungen da sein. Ansonsten habe ich ein Problem, technischer Art. Jeder Stamp ist isoliert. Das heißt also, hier Ressourcen zwischen Stamps verteilen wird schwierig. Und grundsätzlich supportet WAP nur einen SPF. Endpoint. Das sind einfach Beschränkungen, mit denen muss ich leben. Ich weiß nicht, die von Ihnen Service Provider hier sind. Sind Sie an diese Grenzen schon gestoßen oder sagen Sie bisher noch nicht? Oder haben Sie Azure Pack nicht ausschließlich im Einsatz?
Ja. Wir beginnen jetzt. Wir haben früher Server-Virtualisierung per Hand gemacht.
Okay. Okay, ja, wenn man das natürlich. Okay. Es ist auch meistens der Fall, dass man hier irgendwie als Service Provider nicht schon vor 5 Jahren gestartet hat und hat gesagt, jetzt haben wir ein Azure Pack, gab es ja damit gar nicht damals. Ja, und man hat bestimmt nicht gesagt, da gibt es ein neues Azure Pack, jetzt starten wir damit und machen da komplett unser Management drauf. Historisch, die meisten Service Provider kommen ja aus Non-Microsoft-Technologien mehr oder weniger her. Ja, es gibt ganz, ganz wenige, die darin gestartet haben. Die darin gestartet haben, laufen schneller auf diese Beschränkungen, aber haben dann natürlich auch gelernt aus dem Ganzen. Ja, da wird ganz, ganz viel Lehrgeld ist da bezahlt worden in der Vergangenheit. Zum Thema Azure Pack und Roadmap, wie sieht es aus? Kommen nachher noch Folien. Würde ich jetzt vorgreifen, von daher warten Sie noch ein bisschen, da kommt noch was zu. Ja. Es ist einfach so, dass gerade wenn man sich damit beschäftigt, Microsoft baut an ganz, ganz vielen Stellen im Azure Pack darauf, dass ich aus der Community, aus Blogs etc., aus dem Know-how dort lebe. Das Thema Dokumentation ist nicht so schnell, noch nie so schnell gewesen wie das Produkt selber. Und gerade an den Stellen, gerade die letzten 5%, die nirgends stehen, die schießen mir dann auch mal in Thematiken rein und genau darüber, damit kämpfe ich dann daher. Ja. Ja, ich muss mir also Gedanken machen, wie viele Stamps brauche ich? Ein Stamp oder mehrere Stamps? Ich würde mir von vornherein natürlich da Gedanken machen, wie ich das aufbaue. Ganz wichtig, mehrere Stamps schaffen mir natürlich ein paar Vereinfachungen. Ich bin komplexer, klar. Ich habe mehrere Systeme, die ich verwalten muss. Ich habe einerseits das Thema, dass die Stems isoliert sind, dass ich also hier schlecht eine Interaktion zwischen den Stems aufbauen kann, gerade für die Ressourcen. Aber ich vereinfache natürlich auch ein Disaster Recovery. Wenn ich denn einen Stem habe, hinter dem alles steckt, muss der Stem wieder da sein, bevor ich denn überhaupt aktiv werden kann. Habe ich mehrere Stems, kann ich sagen, okay, bei 5 Stems. Ich gehe Schritt für Schritt ran und fange bei dem Wichtigsten an und höre quasi beim Unwichtigsten auf, wobei das ein bisschen blöd klingt, weil eigentlich gibt es ja keinen Unwichtig und nur Unwichtig genau genommen. Naja, da, wo der Kunde am meisten schreit, fange ich vielleicht mehr oder weniger an. Wobei im grundsätzlichen Falle, wenn man alles richtig macht, ist die große Frage, ob man sich Gedanken machen muss, ob meine komplette Rechenzentrumsinfrastruktur weg ist. Dann habe ich die vielleicht redundant aufgebaut, gebackupt oder vielleicht mit Azure Site Recovery redundant gehalten. Da höre ich dann aber auch oft von Kunden zurecht, ja, mit ASR kann ich natürlich eine Hochverfügbarkeit schaffen, indem ich mein Rechenzentrum, meine Managementinfrastruktur mit Microsoft spiegele. Aber, und da krankt es dann eigentlich oft am Konstrukt, dass man oft hört, verdammt, das bedeutet ja auch, dass ich eine Internet-Facing-Management-Infrastruktur brauche. Richtig, solange ich kein Express-Route im Einsatz habe, ist das so. Na, wer setzt aber seine Management-Infrastruktur als Rechenzentrumsbetreiber Internet-Facing? Deswegen bleibt nur die Möglichkeit, Express-Route, und wir wissen alle, schönes Feature, das aufzubauen. Aber kostet auch richtig Geld, ne? Da sind wir schnell im fünfstelligen Bereich. Und dann brauche ich auch mal BGP-Router und. Was ich vielleicht so überhaupt gar nicht technisch erst berücksichtigt habe. Also von daher, dran denken, wenn man sowas aufbaut. Ein Stamp heißt, ich habe es relativ einfach, ich habe es wenig komplex, ich habe natürlich geringere operationale Kosten und ich habe natürlich auch einfach mit so Sachen wie NVGRE zu arbeiten. Frage vielleicht nochmal in die Runde, wer hat von Ihnen NVGRE im Einsatz? Erfolgreich? Muss man auch da mal fragen, weil wir sind ja alle ehrlich und zueinander und wir wissen ja auch, dass NVGRE nicht unbedingt so ganz einfach ist. Und wenn es dann mal Probleme macht, dann kann es mal richtig Probleme machen. Ja. So dass ich im Endeffekt, da habe ich gerade schon ein bisschen vorgegriffen, mir Gedanken machen kann, könnte denn meine Management-Infrastruktur gespiegelt quasi ein weiterer Stem sein. Weil das wäre so der klassische Ansatz, wenn ich starte mit der ganzen Geschichte, weil ich werde bestimmt nicht von vornherein sagen, ich brauche alle 5 Stems. Weil dann bin ich ein bisschen größenwahnsinnig wahrscheinlich, würde ich mal behaupten. Ja. Skalierbarkeit, die große Frage, wie skaliert denn hinterher meine Umgebung? Wenn wir uns das mal näher im Detail anschauen, dann sieht es so aus, in 2013, Q1, gab es eine Aussage, ich weiß nicht, ob jeder den Begriff COSN, Cloud OS Network von Microsoft kennt. Es gibt ein entsprechendes COSN-Team und die haben mal eine Aussage getroffen und haben gesagt, hey, das ist supported. Ein VMM-Stem kann 1000 Hosts, 25.000 virtuelle Maschinen, 4000 Netze, 4000 Clouds, 4000 Pläne, 4000 Benutzerrollen. Klingt erstmal gut. Weil dann kann ich ja mir schon mal Gedanken machen, kann sagen, naja, dann kann ja tatsächlich ein Benutzer oder ein Kunde einem Plan entsprechen, einer Cloud entsprechen. Mit 4000 komme ich schon ein bisschen weiter. Ja, so der Gedanke, Grundgedanke. Wenn man heute nachschaut, das ist ein Screenshot aus der TechNet, sagt Microsoft, okay, 1000 Hosts, ja, 25.000 VMs, identisch geblieben. Viele, viele Parameter sind identisch geblieben, aber bei den Clouds, wir haben nur 20 Clouds getestet. Gerade stand da noch 4000. Vom Zeitfenster her ungefähr 2 Jahre Unterschied. Das heißt, ab dem Moment, wo ich mehr wie 20 Clouds einsetze, bin ich zumindest im ungetesteten Umfeld. Weil Microsoft entsprechend in ihren Labs das so auf dieser Basis testet. Stelle ich mir jetzt vor, ich bin der Service Provider, den ich am Anfang auf der Folie hatte, der gerade mal im Prinzip sagt, ich starte mit so einer Geschichte, habe mich in 2013 daran festgehalten, dass ich jetzt pro Kunde eine Cloud aufbauen kann, gucke ich jetzt ganz blöd aus der Wäsche. Weil dann dürfte ich auch mal nur noch 20 Kunden haben. Man steht vor dem Problem, was tue ich jetzt? Das haben wir auch in Projekten gehabt. Ja. Pro Management Stamps ist technisch möglich, so unsere Tests, bis zu 1500 Clouds. Danach passiert was ganz Kurioses. Danach sehe ich gar keine Cloud mehr im Azure Pack. Danach habe ich nur noch die Möglichkeit, aus dem PowerShell das Ganze zu steuern. Ja, und Sie können sich vorstellen, wenn Sie an Admins auch mal sagen müssen, jetzt machst du PowerShell und klickst du jetzt nicht mehr zusammen, dann gucken auch die ganz blöd auf mal aus der Wäsche. Ja. Das fängt schon vorher an. Man kriegt die ersten Probleme, wenn man über 500 Objekte im Azure Pack geht. Ja, man macht Tests, wir haben das gemacht, hat sich ein Skript geschrieben, hat gesagt, komm, jetzt lass uns mal 1000 Netzwerke, 1000 Clouds aufbauen, stellt fest, verdammt nochmal, der zeigt mir nur 500 an. Wo zum Teufel ist der Rest? Gut, damals Support Call aufgemacht, landet ihr irgendwo dann in Bulgarien oder irgendwo im Support. Die Dame, die ihn damals den Support Call angenommen hat, hat ein bisschen blöde geguckt, obwohl ich es nicht gesehen habe, aber von der Reaktion her war gute Frage. Und dann sagte sie, Mensch, bei dem hier sitzt gerade ein PFE, Primary Field Engineer. Ich gebe dir den mal. Und der sagte dann, ja, da gibt es einen Grund für. Ja, denn Microsoft kann heute nicht zaubern. Und zu dem Grund kommen wir gleich. Kapazitätsplanung. Ja, das Thema, was an VM-Ressourcen muss ich da reinpacken? Gute Frage. Microsoft sagt da irgendwas, ob das dann entsprechend dem entspricht? Zweite Frage. Meine Erfahrung, unsere Erfahrung in Projekten sagen, das ist etwas, wenn ich in großen Umgebungen, und da sind wir natürlich wieder bei so einem dehnbaren Begriff wie Kaugummi, was ist eine große Umgebung? Eine große Umgebung ist bei mir immer das, was über das hinausgeht, wo Microsoft sagt, da ist die Obergrenze, da haben wir mit getestet. Ja? Dann reden wir realistisch von solchen Ressourcen. Dann reden wir halt nicht mehr, wie gerade angegeben, von 8 GB RAM und irgendwie einer CPU, sondern reden wir natürlich von ganz was anderem. Denn unser großes Bottleneck im Azure Pack ist was? Der Fabric Manager, der VMM. Weil wofür ist der skaliert? Wofür ist der designed? Nicht für den Service Provider. Der ist für den Enterprise-Kunden gedacht. Ja, und der ist nachher derjenige, der richtig Probleme macht. Und deswegen muss man höllisch aufpassen, wie man da rangeht. Und da hilft halt nicht, dem System massig noch mehr Ressourcen zu geben. Wenn man da rüber geht, haben meine und unsere Tests gezeigt, das hilft nicht mehr. Dann sagt er, schön, dass ich sie habe, aber ich nutze nicht. Ich werde deswegen jetzt auch nicht mehr schneller. Ja. Wichtig, natürlich das Thema SQL-Datenbank. Wichtig, das Thema Storage hinten dran. Der muss natürlich performen. Und dann kann ich tunen. Dann kann ich aus meinem Käfer einen Porsche machen. Kommen wir mal dazu, was man da alles tun kann. Jetzt kommen wir zum Punkt Feintuning SPF. Nämlich, grundsätzlich sagt SPF, ich gebe dir, liebes System, der du mit mir kommunizierst, immer nur 500 Objekte zurück. Denken Sie mal dran, wo ich gerade gesagt habe. Ich lasse 1000 Netzwerke beispielsweise rausgeben, deployen. Ja, aber dummerweise zeigt er mir nur 500 an. Trick von dem damaligen PFE, den ich an der Leitung hatte, zufälligerweise, der sagte mir, da musst du Folgendes machen. Da gehst du bitte in deinen SPF, in folgenden Pfad und änderst in der web.config den Eintrag Entity Name Max Results 500 auf den Wert, den du brauchst. Aber ich sag dir gleich, wenn du das tust, achte bitte auf die Performance, überwache deine Systeme, weil ich kann dir nicht garantieren, dass du das endlos nach oben schrauben kannst. Ich bewege mich nämlich ab dem Moment in einer Grauzone. Ich habe es da mal formuliert, supportseitig geduldet, aber offiziell nicht supported. Also ich bin in so einem Graubereich, in dem ich auch mal stecke. Ja. Mache ich das, komme ich tatsächlich weiter. Nur wie gesagt, ab 1500 sagt er, zeig dir gar nichts mehr an. Das mache ich auf jedem SPF. Und wenn Sie das jetzt morgen umsetzen, was Sie heute gehört haben, denken Sie dran, der SPF-Service muss dann auch durchgestartet werden, inklusive IRS. Ansonsten kommen Sie damit nämlich nicht mehr weiter, dann nimmt er nämlich diesen Wert nicht. So. Weiterer Punkt. SQL-Tuning. Das ist jetzt nichts Azure Pack Spezifisches, was ich jetzt gleich in den nächsten zwei, drei Folien habe. Das ist stinknormales SQL-Performance-Tuning. Ja, da spielt unter anderem Glenn Barry mit rein, mit seinen Performance-Optimierungen. Da sind entsprechende Queries, die ich ausgeben lassen kann, wo ich dann Optimierungsvorschläge bekomme und gucken kann, okay, was bedeutet das jetzt? Dann werden Sie feststellen, wenn Sie die anfangen umzusetzen, dass denn SQL schneller performt. Wenn SQL schneller performt, bekommt der VMM schneller Informationen, bekommt das Azure Pack schneller Informationen und ich drehe wieder ein paar Millisekunden. In dem Umfeld spielt auch mit hinein Brent Oza, der hat auch ein paar nette Checks, die ich gegen SQL laufen lassen kann. Das heißt, ich muss im Prinzip im SQL anfangen zu schrauben, um dann meine Performance oben auf dem Azure Pack zu optimieren. Das ist alles nicht etwas, wo ich in irgendwelche unsupported die Thematiken reinlaufe. Das ist SQL-Performance-Optimierung, die ich hier betreibe. Und auch ein weiterer Punkt, Ola Helmgreen ist auch wichtig, weil ich da auch noch mal ein paar Sachen optimieren kann. Also im Endeffekt nehmen Sie mit, SQL-Performance-Optimierung. Und Sie können sich das Ding ja später, diesen Vortrag hier später auf Channel 9 nochmal angucken. Dann finden Sie das entsprechend. Sie dürfen auch gerne auch mal in den Building Clouds-Blog gehen. Da finden Sie auch Informationen mit den Links dazu, wie Sie denn SQL-Performance-Tuning betreiben können. Oft höre ich dann, kann ich denn auch ein SQL 2014 dahinter stellen? Weil der performt ja auch besser. Ja, wenn man die richtigen Update-Rollups im Einsatz hat. Also im Endeffekt, das, was man im System Center an vielen Stellen mit 2012 zurzeit auch kennt, eigentlich muss ich erstmal 2012 SQL aufbauen und dann im Endeffekt unten drunter die Maschine tauschen. Haben wir in vielen Stellen, ja. Jo. Dann noch dran denken, wir haben Web-Services. Ja, weil natürlich sind meine Azure Pack-Services alles Web-Services, die im IIS aufgehängt werden. Was kann ich da tun? Ich kann da entsprechend Queue-Längen für die App-Pools begrenzen. Ich kann Recycling der Application-Pools optimieren. Ich kann Logging aufs Nötigste beschränken, weil je mehr der loggt, desto mehr Ressourcen sind natürlich auch wieder weg. Und im last but not least, HTTP Expiries setzen. Diese Werte kann man nicht davon ausgehen, dass es einen Standardwert gibt, den man da eintragen sollte. Da muss man sich über Monitoring tatsächlich hinten dranhängen und dann wirklich sich rantasten. Also im Best Case nehmen Sie Ihr zum Beispiel Operation Manager, den haben Sie ja sowieso, wenn Sie Azure Pack betreiben, lassen den mal mit dem Management Pack aufs Azure Pack los, auf alle Ressourcen, die im Azure Pack hängen und gucken sich dann mal einfach an, was tut sich, wenn ich jetzt nach oben und nach unten skaliere. Weil ich sage Ihnen ganz einfach und ganz wichtig, ohne Testumgebung würde ich so etwas nicht betreiben. Weil machen Sie das mit einer OP am offenen Herzen und Azure Pack ist Ihre zentrale Managementlösung, ist eins garantiert. Irgendwann gibt es den Punkt, wo Ihre Kunden ganz blöd gucken, weil nämlich auf einmal das Azure Pack nicht mehr funktioniert. Ja. Und sei es nur bei Update-Rollups. Auch da ist es so, kennen wir ja alle, es gibt gute und nicht so gute Update-Rollups. Das ist im Azure Pack genauso. Und ganz wichtig, wenn Sie Update-Rollups da einspielen, denken Sie dran, Sie müssen eine Reihenfolge einhalten und nicht einfach mal starten. Weil wenn Sie die Reihenfolge nicht einhalten, wie Sie welche Services updaten müssen, dann gucken Sie auch mal irgendwann wieder ganz blöd aus der Wäsche. Das kann ich tatsächlich nur machen, indem ich Testing-Infrastruktur habe. Gut, in Zeiten von Virtualisierung ist natürlich eine schöne Geschichte. Ich klone meine ganze Infrastruktur, einmal meine Management-Infrastruktur, setze sie auf einen dedizierten Bereich und betreibe sie da. Ja, und dann kann ich ja im Prinzip auch ein paar Hyper-V-Hosts unten dranhängen beispielsweise oder was auch immer als Lösung da hinten dranhängt. Ja, und dann teste ich einfach mal intern, ist alles im grünen Bereich und erst dann, wenn ich das Testing mit einem grünen Haken versehen habe, dann gehe ich dann in Produktion mit. Ganz warme Empfehlung, ganz wichtig. Und da spielt das Thema mit rein. Solche Sachen erst in der Testumgebung testen und dann in Produktion live nehmen. Gut, haben Sie das alles getan? Kommen Sie irgendwann vielleicht mit der Frage, die der Kollege auch gerade hier schon im Raum gestellt hat, was sind denn die Aussagen von Microsoft zum Thema Azure Pack? Insbesondere, heute Morgen gab es auch so einen Vortrag zum Azure Stack. Ja, viele sagen ja, Azure Pack, die nächste Version heißt Azure Stack, da ist nur ein Namenswechsel, aber eigentlich ist das gleiche Produkt. Total falsch. Komplett anderer Ansatz. Denn Microsoft hat mit dem Azure Stack ein komplett neues Produkt gebaut. Eins gibt es da gar nicht mehr drin. System Center. Der ist komplett hier raus aus dieser ganzen Thematik. Der ist auch kein VMM mehr drin. Der hat den Fabric Manager unten drunter ausgetauscht. Deswegen denken Sie daran, Azure Pack ist ganz was anderes. Azure Pack setzt nicht auf dem auf, wo sie heute mit ihrem Know-how schon stecken, weil sie vielleicht ein System Center schon länger kennen, sondern ist komplett ein anderer Ansatz. Haben sie heute Morgen im Vortrag auch gesehen. Ja, ich habe dann gehört, die Folie haben sie auch schon gesehen, weil der Marc hat die wohl präsentiert. Ja, was geht denn in Azure Stack? Darum ignoriere ich die Folie jetzt einfach mal. Wir gehen mal weiter und gucken uns mal an, wie sieht es denn mit Azure Pack tatsächlich aus. Ja, erstmal gibt es weiterhin Update-Rollups. Gut, die Präsentationsfolie, die ich hier habe, hat noch den UR6. Aber angelehnt an System Center Aktualisierungen gibt es immer wieder Update-Rollups vierteljährlich fürs Azure Pack. Das ist nicht nur bis UR6 der Fall gewesen, sondern Mainstream Support bis 2017 für Azure Pack, Extended Support bis 2022, also ein bisschen Luft haben wir da noch. Insbesondere, wenn Sie sich heute vorstellen, Sie müssen doch heute eine Entscheidung vielleicht fällen, was mache ich jetzt? Wollen Sie mit einem Azure Stack starten, was in TP1 hängt, also was gerade so eine Beta ist? Oder wollen Sie erst noch warten? Wir wissen alle, auch wenn Azure Stack eine offizielle Version 1 ist, was machen wir denn? Wir warten auf Service Pack 1, hätten wir früher gesagt, ne? Ja, wir warten auf die ersten Update-Rollups, damit die Bugs, die vielleicht noch drin sind, dass wir die auch bereinigt haben. Das heißt, wir sind vielleicht gut und gerne, ich würde mal einfach schätzen, bei einem Jahr, bis wir sagen können, Azure Stack können wir jetzt tatsächlich einsetzen. Wenn Sie heute starten wollen, würde ich Ihnen wärmstens empfehlen, nehmen Sie doch das Azure Pack, weil da sind wir erstmal schon ein bisschen weiter wie Service Pack 1, könnte man jetzt sagen. Das ist mittlerweile gut dokumentiert, das funktioniert mittlerweile und Sie bekommen auch weiterhin Update-Rollups. Jetzt gerade Ende April ist das UR10 auf den Markt gekommen. Ja, das heißt, es geht weiter. Da kommen weitere Update-Rollups. Wir haben weiteren Support. Das Wichtigste ist nur da an der Stelle die Update-Features. Das, was jetzt also alles noch da reinfließt an Features, wo vielleicht die Requests da sind, orientiert Microsoft ganz stark am User-Voice. Das heißt also, wenn Sie Features brauchen, dafür sorgen, dass in User-Voice ganz oben stehen. Weil dann kommen sie relativ früh ins Produkt hinein. Ansonsten, wenn da keiner mehr User Voice meldet, ist ein UR Bugfixing. Ja?
Wenn jetzt das Stack nicht mehr auf System Center aufsetzt, dann hat sich jetzt durchlizenziert. Darf ich denn das, muss ich denn das Stack jetzt so
die Aussage zum Thema Lizenzierung von Stack müssen wir noch ein bisschen schieben, da gibt es noch keine Aussage zu von Microsoft. Also noch. Fragezeichen. Aber gut, wir haben TP1. Ich meine, erwarten Sie bei der Beta schon die Preisinformationen und Lizenzierungsinformationen. Alle, die länger in der Microsoft-Branche sich beschäftigen, die wissen eigentlich, das dauert noch. Ja. Also von daher, die Story Azure Pack geht definitiv weiter. Es geht auch da hinein, dass Microsoft hier sagt, neue Versionen von System Center, von Windows Server 2016, die auf den Markt kommen, auch die werden mit Azure Pack supported. Wenn Sie ins UR10 gucken, ja, der Support für 2016, ich meine TP4, ist damit sichergestellt. Also das Produkt wächst tatsächlich weiter. Das andere ist eine Parallelentwicklung. Ja, und irgendwann wird klar der Punkt sein, dass man sagen muss, okay, das ist jetzt ein Switch, ich muss mich jetzt entscheiden. Nur da sind wir aber lange noch nicht. Da sind wir auch noch nicht in 2 Monaten. Auch wird oft gefragt, werde ich denn von Azure Pack nach Azure Stack migrieren können? Gute Frage. Aussage 100% gibt es dazu noch nicht, auch in Richtung MVPs. Erstmal denken Sie dran, das ist ein anderes Tool. Es ist ein bisschen schwierig, 2 Tools, die nicht direkt miteinander zu tun haben, mit irgendwelchen Migrationspfaden auszustatten. Bitte? Ähnlicher Ansatz, ja genau. Muss man einfach so sehen. Ja, also von daher, da gibt es noch keine klare Aussage dazu. Ja? Also es gibt beim Stack noch viele Variationen oder Varianten, die im Raum stehen, wo man einfach schauen muss, wohin entwickelt sich das. Mit Azure Pack haben Sie heute etwas, was erfolgreich auf dem Markt ist und ich weiß von Service-Providern, die tatsächlich komplett auf dem Azure Pack agieren. Da ist zwar viel noch über PowerShell hinten dran gezaubert, um dann noch die letzten Besonderheiten einzubauen, aber Azure Pack funktioniert tatsächlich relativ gut, wenn man es im Griff hat. Kleinen Tipp, wenn Sie sich damit beschäftigen, Azure Packs aufbauen, wenn Sie darüber nachdenken, es live zu nehmen, denken Sie dran, verskripten Sie die Installation. Weil, wenn Sie dann feststellen, Sie haben irgendwo Konfigurationsfehler, irgendwo dicke Haken und Ösen drin und sagen, Mensch, das möchte ich am liebsten den ganzen Krams wegschmeißen und neu machen. Dafür gibt es zum Beispiel ein PDT, Pauschal Deployment Toolkit, wo ich dann solche Sachen dann tatsächlich geskriptet nochmal aufbauen lassen kann. Wo ich dann nicht halt da hänge und stundenlang klicken muss. Ja. Ja, was sollten Sie mitnehmen? Azure Pack ist eigentlich designed für Enterprise-Unternehmen und Umgebungen. Genau genommen muss man das so sehen. Weil sobald es in große Designs reingeht, wird es manchmal ein bisschen holperig. Mittlerweile sind die Holper- und Stolperfallen zwar nicht mehr unbekannt, aber man muss es zumindest wissen. Des Weiteren, ich kann es auch beim Service Provider einsetzen, nur dann muss ich die Stolperfallen kennen. Ja, dann mal eben sagen, ich mache mal eben Azure Pack, geht dann einfach nicht.
Gibt es einen Service Provider in Deutschland, die das einsetzen?
Ja, die das komplett nutzen.
Bitte?
Die das komplett nutzen zum Beispiel. Ja. Nein, die T-Systems, soweit ich weiß, nicht.
Ja.
Azure Pack ist skalierbar. Wenn man weiß, wie, kann man da noch ein bisschen was rauskitzeln. Selbst Microsoft sagt 20 Clouds und ich habe mir gesagt, auch 1500 Clouds gehen noch. Und man ist noch nicht mal im Unsupported-Bereich, man ist nur im grauen Bereich. Wenn Sie sich Gedanken machen um das Thema Management-Stamps, versuchen Sie es nicht gleich mit Kanonen auf Spatzen schießend aufzubauen. Denken Sie darüber nach, komme ich vielleicht mit meinem Einsatzszenario erstmal mit einem oder zwei Stamps weiter. Performance kann ich im Bereich Ressourcen der Maschinen, SQL und Web Services aus der Maschinen, aus dem Azure Pack was rausholen. Dafür habe ich vorhin die ganzen Folien mit den Informationen gehabt. Wie gesagt, können Sie sich im Nachhinein auch nochmal anschauen. Und wie gesagt, alternative Blog. Und ich habe vorhin gesagt, ich fange damit an, wo ich fast auch wieder mit aufhöre. Nämlich Azure Pack ist noch lange nicht ein altes Eisen. Sondern ist eigentlich jetzt etwas, wo man sagen kann, guten Gewissens, wenn man weiß, wie es geht, damit kann ich direkt jetzt starten. Damit muss ich nicht mehr noch ein halbes Jahr warten oder was auch immer. Weil ich das guten Gewissens tun kann. Ups, das war der falsche Klick. Gut, eine Folie in eigener Sache. Sollten Sie zufälligerweise am 10.06. Zeit haben, würde ich mich freuen, wenn wir uns sehen würden in Münster. Meine Community hat mal wieder einen Community-Tag. Ist ja nicht so wirklich weit voneinander von hier entfernt. Da sind die Themen Azure Stack, Cloud aufgestellt mit. Unter anderem ist auch ein MVP-Kollege dabei, der Raphael Köllner, der heute noch was zum Thema Security, nein, Datenschutz in der Cloud erzählen wird. Ja, ich würde mich da freuen, wie gesagt, kostenfrei. Sie müssen eigentlich nur nach Münster kommen und den einen Tag investieren. Und wenn Sie sich fragen, wie kann ich mich anmelden, zwei Varianten. Entweder schicken Sie mir eine E-Mail, die E-Mail kommt gleich noch. Ansonsten dürfen Sie mir gerne Visitenkarte da lassen. Auch dann bekommen wir das hin und dann können wir über solche Sachen nochmal uns austauschen. In der Regel eine Mischung aus Consultants, Endkunden und oft auch die Microsoft, die zum Beispiel selbst mit um die Ecke kommt. Ganz viele Consulting-Unternehmen, die eigentlich regelmäßig immer mal wieder ihre Mitarbeiter da haben. Und wie gesagt, kostet die nichts. 10.06. In dem Sinne sage ich Dankeschön. Meine E-Mail-Adresse finden Sie unten rechts. Bei Markus Klein ist immer ein bisschen schwierig. Ich war nicht der Erste, der sich eine Domain registriert hat. Deswegen ist bei mir @markus-klein.it. Ja, das Ding lasse ich einfach mal stehen. It was nicer, people before starting all their personal information in the cloud. Schauen wir mal, müssen wir mal drüber nachdenken, ob es einfacher war, als wir alles in der Cloud hatten oder noch nicht alles in der Cloud hatten. In dem Sinne sage ich Dankeschön. Freue mich, dass wir so zahlreich hier im Raum gestanden haben. Stehe gerne noch für Fragen zur Verfügung, entweder hier oder gleich draußen beim Kaffee. Ich bin den ganzen Tag hier. Ansonsten gerne per E-Mail jederzeit. Dankeschön, bis bald und einen erfolgreichen Tag wünsche ich Ihnen noch.